Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Schön, dass du eingeschaltet hast, zuhörst. Und falls du dich fragst, warum meine Stimme heute so männlich, tief und basslastig klingt, es liegt einfach daran, dass meine Stimme und meine Nase irgendwie nicht so Bock haben. Aber klingt eigentlich ganz cool. Es ist total ungewohnt, das gerade selber so zu hören. Das dazu vorab. Ich habe einen coolen neuen Gast für dich, und zwar den Bano, den wirst du gleich kennenlernen. Ich habe ihn vor, ich glaube, 3 Wochen oder so in Hamburg kennengelernt. Ich bin hochgefahren, wir haben ein bisschen gequatscht. Und da ist echt viel bei rumgekommen. Ist echt eine Folge, wo ich ziemlich wenig rede, auch wenig Fragen gestellt habe, weil der Bano auf jeden Fall Bock hatte, da Input rauszuhauen. Er kann einfach geil erzählen und ich glaube, es macht Spaß zuzuhören. Bano ist als deutsch-senegalesisches Kind in Deutschland aufgewachsen, hat durch seinen Dad halt einfach eine dunklere Hautfarbe und hat erzählt, wie das so ist. Wie ist es, in die Schule zu kommen als einziger Dunkelhäutiger? Wie ist es, aufs ganze Leben gesehen? Ich bin typisch deutsch, blond, blaue Augen, helle Hautfarbe so. Aber wie ist es, nicht so zu sein? Und ich fand es für mich unglaublich inspirierend, interessant, das einfach mal zu hören, weil ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Und natürlich sind da auch irgendwie so Zeitunterschiede zwischen uns beiden, aber einfach vom Prinzip her ist er ganz anders aufgewachsen und stand vor ganz anderen Problemen und Herausforderungen, als es bei mir der Fall war. Und ich finde es einfach super wichtig, darüber zu reden, super wichtig auch aufzuklären, so dass da Themen sind, die andere Leute beschäftigen, einfach nur aufgrund ihrer Herkunft, Sexualität, Religion, was auch immer. Und ich finde es wichtig, dass das angesprochen wird. Und ich glaube, dass mit der Folge hier so ein Schritt in eine Richtung gemacht wird, die bei dem Podcast hier noch nicht so vielleicht der Fall war, einfach weil es um Rassismus geht. Und ich bin total gespannt, was du da mitnehmen kannst, ob du dich irgendwie in seinen Worten wiederfindest, ob da Themen sind, die, dich unruhig machen, wo du sagst, da will ich auch drüber reden, so, dann freut mich das, weil genau dafür ist diese Folge da. Und eigentlich habe ich gar nicht mehr viel zu sagen, also ich wünsche dir wirklich viel Spaß bei der Folge und ich würde mich freuen, wenn du was mitnehmen kannst und dir nach der Folge denkst, cool, dass ich reingehört habe. Ich melde mich am Ende nochmal ganz kurz und würde sagen, let's go.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Bano, Mann. Let's roll. Ey, ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, uns in Hamburg hier in deiner Wohnung eingefunden haben und jetzt einfach eine Runde quatschen.
Auf jeden Fall.
Was ich vorab vielleicht droppen muss, dass ich glaube, ich kann es sagen, du bist der Typ mit der krassesten Stimme, der bisher hier aufgetaucht ist. Eben einfach so, als wir uns eben unterhalten haben. Es ist, also, falls alles in deinem Leben komplett den Bach runtergeht, du musst eigentlich so diese Kinofilme, wo die Welt untergeht. Die musst du eigentlich mit deiner Stimme ankündigen. Das ist ohne Spaß, das ist voll krass. Keine Ahnung, woher dieses Geschenk kommt, so, aber diese Stimme ist einfach ultra sick.
Vielen Dank dafür.
Voll, das
werde du, das auf jeden Fall mit auf den Weg nehmen, ja.
Das musst du zu Anfang einfach mal raus. Nice. Ich habe lange Folgen nicht mehr so angefangen und als ich es damals noch getan habe, habe ich die Leute zumindest vorbereitet. Heute habe ich dich nicht vorbereitet. Dein Lieblingszitat oder irgendein Zitat, was dir gerade im Kopf rumschwirrt. Ich finde, das sagt immer super viel über vielleicht deine momentane Situation aus. Falls du da gerade irgendwas hast.
Geht nicht, gibt's nicht.
Sick. Voll. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, absolut. Also es prägt so ein bisschen mein Leben. Also es gab in meinem Leben viele Momente, wo mir Menschen gesagt haben, dieses und jenes kannst du auf gar keinen Fall schaffen oder mach das auf gar keinen Fall, weil XYZ. Und gerade das habe ich als Anlass genommen, mir selbst zu beweisen, dass es doch funktioniert. Und daraus natürlich auch gelernt, ne? Also in jederlei Situation, sowohl beruflich als auch privat. Und ich finde, dieses Zitat beschreibt ziemlich ziemlich weit mein Leben auch irgendwo. So lustig, wie spontan mir das gerade einfiel. Aber es ist wirklich prägend irgendwo. Ja, da gibt es natürlich noch viele weitere, aber das ist so das, was jetzt momentan echt bei mir sich in den letzten Jahren im Kopf so ein bisschen breit gemacht hat.
Du meinst gerade in den letzten Jahren, hätte ich dir das vor einigen Jahren gesagt, wäre ich auf dich zugekommen und meinte, Bano, egal wo du gerade stehst, so geht nicht, gibt's nicht. Hättest du das mir immer abgekauft oder gäbe es Momente, wo du gesagt hättest, Nee, das sehe ich irgendwie gerade anders.
Nee, es gab durchaus Momente in meinem Leben, wo ich Dinge komplett anders gesehen habe und vor allem auch negativ gesehen habe. Also es ist immer, je nachdem, was du gerade erlebst, gerade wenn es negative Situationen sind, kann dich sowas auch schnell mal rausreißen aus deinem positiven Denken und dich natürlich auch erschüttern. Und solche Momente hatte ich in meinem Leben ja häufiger, aber habe im Endeffekt im Nachhinein daraus gelernt, über diese, ich sag mal, eher negativeren Situationen eher Positives rauszuziehen. Das klingt jetzt etwas komplex, aber im Endeffekt so ein bisschen getreu dem Motto, alles, was dich nicht umbringt, macht dich noch härter und noch schlauer und noch widerstandsfähiger. Das ist wirklich wahr. Und mittlerweile befinde ich mich an einem Punkt, wo ich in meinem Leben, für mein Leben sehr glücklich bin, eine Familie habe, eine Ehefrau, zwei Söhne und wirklich gemerkt habe, dass ich einige Entscheidungen in meinem Leben in der Vergangenheit als im Nachhinein betrachtet sehr gut getroffen habe. Und auch wenn es mal nicht leicht scheint, man sollte oder du solltest in dem Moment, wo bei deinem Leben vielleicht nicht alles rund läuft oder du das Gefühl hast, irgendwie drehe ich mich gerade im Kreis oder alles ist schlecht, solltest du vielleicht den Fokus erweitern. Ja? Also nicht von einem Monat oder einer Woche reden, sondern tatsächlich, was ist denn in den letzten 10, 20 Jahren passiert so. Und das zeigt dir dann natürlich wieder eine ganz andere Perspektive und auch das, okay, was habe ich denn bis hierhin überhaupt geschafft? Ja, also das ist für mich so ein Thema, das man sich immer wieder vor Augen halten sollte. Und in meiner etwas entfernteren Vergangenheit hatte ich diesen Fokus oder dieses Denken leider noch nicht. Und ja, dadurch fühlt man sich einfach nicht so gut am Ende. Ja, also du gehst ja auch dann negativ in neue Situationen herein und siehst dann den negativen Ausgang schon vorweg und fokussierst dich eigentlich darauf und lässt der neuen Situation dann eigentlich kaum den Freiraum, sich als solche zu entwickeln. Ja? Also ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, du weißt oder kannst mir folgen.
Ich kann dir total folgen. Aber du hast eben eine Sache gesagt, wo du meintest, ich hatte dieses Denken leider damals noch nicht. Mhm. Ich würde sagen, es war aber wichtig, dass es damals nicht so war, damit du jetzt hier sitzen kannst und sagen kannst, genau. Ich hatte es da, weil alles, was ja vorher passiert ist, diese ganzen Dinge, wo du das quasi noch nicht so anwenden konntest, wie du es jetzt kannst, das musste ja irgendwie da sein, damit du es jetzt eben kannst.
Absolut. Also du musstest, also jetzt glücklicherweise, man reift ja auch mit der Zeit.
Hoffentlich.
In den meisten Fällen schon. Also du reifst mit der Zeit und kriegst dann natürlich auch einen ganz anderen Blick auf sämtliche Situationen und Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst. Bei mir war es vor allem auch das Thema, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich bin nicht nur für mich selbst verantwortlich und das, was ich tue, sondern es gibt einen weiteren Menschen in meinem Leben, der mir bzw. meiner Frau aufblickt und für den man natürlich eine immense Verantwortung trägt. Und kurzfristige Entscheidung, wie ich gehe mal kurz betrunken über Rot, hinterfragt man dann doch. Ja, und das sind so Momente, wo du in deinem Leben relativ schnell lernst, oh, jetzt muss ich aufpassen, beziehungsweise jetzt muss ich weiser werden. Vielleicht sogar die weiseste Version von mir selbst, die es jemals gab. Nee, und das tut natürlich auch so seinen Teil dazu bei. Ne? Aber ich gebe dir recht, also in meiner Vergangenheit gab es durchaus Situationen, bei denen ich dachte, okay, na, so geht's nicht weiter, ich muss alles verändern radikal, ich muss auswandern und was nicht alles. Und als ich mich dann im Ausland oder in den Staaten umgeguckt habe, habe ich gemerkt, okay, die gleichen Probleme wirst du, egal wie weit du reist, egal wie weit du fließt, überall haben, wenn nicht in anderer Form. Und da habe ich dann für mich erkannt, dass es eher sinnvoll ist, an sich selbst zu arbeiten, anstatt dann den Situationen die Schuld zu geben oder auch dieses Gefühl zu haben, hey, wieso passiert sowas immer mir? Ja, also es gibt da draußen so viele Menschen, wieso habe immer ich wieder genau diese und jene Situation? Und das Spannende ist eigentlich, je mehr man sich Gedanken darüber macht, was man denn schon alles so erlebt hat, desto mehr sollte man zeitgleich darüber nachdenken, was hat man daraus aus diesen Situationen gewonnen. Ja? Also neben dem Leid, Wut, Schmerz, was hast du daraus genommen? Was kann dich bei der nächsten derart negativen Situation, die auftritt, was kann dich vielleicht davor schützen, dass du dich genauso schlecht fühlst wie vorher? Und das ist für mich so ein Begriff, den ich unter Resilienz bezeichnen würde. Also ich sag mal, die Widerstandsfähigkeit bei Extremsituationen oder in Situationen, wo du selbst wirklich verletzt bist und eigentlich nicht mehr weißt, du bist ohnmächtig vielleicht sogar in der Situation, Und wenn du dann dich auf dich selbst besinnst, auf deine Fähigkeiten, auf deinen Verstand, dann kannst du aus dieser Ohnmacht, die eigentlich folgen würde bei einer neuen Situation, kannst du daraus logische Schritte ableiten, mit denen du merkst, okay, ich konnte jetzt doch was machen oder ich konnte jetzt doch was verändern. Ne? Also ich spreche jetzt nur so von Situationen. Vielleicht sollte ich das noch etwas ausführen. Ich selbst bin hier in Hamburg geboren und aufgewachsen. Mein Vater stammt aus dem Senegal ursprünglich, also in Westafrika. Ist 1971 hier nach Deutschland gekommen. Und meine Mutter kommt ebenfalls aus Hamburg, also wie auch ich. Und ich sehe jetzt nicht so, ich nenne es mal vorsichtig, DIN-genormt deutsch.
Das stimmt, das würde ich unterschreiben.
Also, und ja, das wurde mir in frühen Kindheitstagen, ich will nicht sagen zum Verhängnis, aber ich habe schon als Kind gelernt, dass ich nicht in Anführungsstrichen normal bin und habe dieses Wort Anderssein für mich implementiert als muss ich leider machen und muss den Leuten leider erklären, weil sonst verstehen sie mich nicht. Also so rein als Mensch bzw. Wesen, was man eigentlich schade finden sollte. Aber das Krasse ist, ich habe dadurch echt mega viel gelernt. Bedeutet, um vielleicht mal ein, zwei negative Sachen zu sagen, also in meiner Kindheit, wir sind hier in Eppendorf wohnhaft gewesen, ist in Hamburg eher ein zu den 90er Jahren eher wohlhabenderer Stadtteil Hamburgs gewesen, also nach wie vor. Die Mietpreise sind jetzt noch ziemlich krass. Damals war es noch anders. Wir waren dort in einer Mietwohnung. Ich habe zwei Schwestern und das Spannende war, dass es immer besonders war, dass meine Familie mit mir und meinen Schwestern dort gewohnt hat. Also zum Beispiel gab es Situationen auf dem Spielplatz, wo dann bestimmte Eltern, die auch dort wohnhaft waren, zu meiner Mutter sagten, oh, wie schön, dass du Kinder aus dem Ausland adoptiert hast, voll der coole soziale Beitrag, also so Anfang der 90er. Und damit wirklich das als Kompliment meiner Mutter sagen wollten. Also gar nicht böse gemeint, sondern einfach nur so aus dem, sie konnten sich das einfach nicht vorstellen, dass wir hier tatsächlich geboren sind und dass mein Vater tatsächlich auch hier lebt. Ne? Und das waren teilweise schon merkwürdige Situationen, wo ich echt früh gemerkt habe, dass die Leute mich mit anderen Augen beschauen und auch versuchen, für sich selbst mich zu kategorisieren. Ja, wie kann ich den jetzt ansprechen? Darf ich Deutsch reden? Versteht er mich überhaupt so? Das ist, eigentlich klingt das total albern und auch doof, aber das prägt natürlich so ein Kind, was sich seine Welt mit 4, 5, 6 Jahren erklärt und mit einer gewissen, ich sag mal, naiven Neugierde seine Welt sozusagen erkundet. Und in dem Moment, wo du dann von Erwachsenen hörst, so Sachen wie Kevin, halt dich mal fern von dem da, weil der ist ein Ausländer, als Beispiel, ne, das sind wirklich Sachen, die sind in meiner Vergangenheit passiert. Und auch Sachen, wo dann, ich sag mal, meine erste Klasse mich so gesehen ausgeschlossen hat, weil es eben hieß, ich sei schlechter Umgang, also einfach nur rein wegen meines Aussehens. Ich war jetzt nicht auffällig oder brutalo oder sonst was, sondern es war einfach dieses reine, der passt nicht zu meinem Sohn, der per Chauffeur in die Schule gebracht wird, weil das war damals die Schule, wo ich war, also Grundschule. Und daraus folgte dann einfach, dass Junggruppen mich dann damals, man würde heutzutage sagen, gehänselt beziehungsweise derart gedemütigt haben, dass ich wirklich emotional und auch seelisch gebrochen wurde. Es wurde mir einfach immer wieder weiß gemacht und eingebläut, du gehörst nicht hierher, du bist anders, du bist falsch, du bist kein Teil von uns. Mach das, was du willst, aber du wirst niemals ein Teil von uns. Ja, also du bist da unten, wir sind hier oben. Also das war so das, was damals schon der Fall war, was für mich ziemlich tragisch war, muss ich sagen, weil ich dadurch meine kindliche Neugierde und auch Offenheit gegenüber allen verloren habe. Das bedeutet, ich war nach genau 5 Monaten so weit, dass ich mich, werde ich nie vergessen, nachts vom Spiegel heulend mit Nivea-Creme angemalt habe, weil ich meinte, ich will diese Farbe nicht tragen. Weil,
was?
Ja, es ist wirklich so passiert. Und das Ding ist, man kann sich das nicht so wirklich vorstellen als Erwachsener, was ein Kind in dem Alter durchmacht. Also du kommst in eine neue Schule. Also ich erlebe das jetzt gerade mit meinem Sohn, der jetzt in die Vorschule kommt. Du hast auf einmal ein neues Umfeld, bei dem du dich als du beweisen musst. Mhm. Und in dem Moment, wo du dann gedemütigt wirst aufgrund von, hey, du hast eine rosane Jacke an, ja, nächsten Tag ziehst du die rosa Jacke nicht an, weil du weißt, kam nicht gut an. in dem Moment, wo jemand sagt, hey, du gehörst hier nicht her, weil du bist schmutzig oder was auch immer gesagt wurde damals, dann nimmst du das natürlich persönlich, versuchst es zu verändern, kannst es natürlich nicht, weil das eben nicht geht. Ja? Und da fing es halt an. Ne? Also das bedeutet, ich habe dann wirklich so seelische Verletzungen davon getragen, habe mich komplett abgekapselt und habe dann auch so Situationen gehabt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich fing an zu stottern, konnte nicht mehr frei vor Menschen reden. Und aus so einem Klassengeschehen, ne, habe ich mich halt nie gemeldet, weil ich Angst hatte, wenn ich mich melde, lachen alle oder ähnlich. Das Komische ist, dieses Gefühl von wegen, ich melde mich, das ist auch so passiert, ich melde mich und bevor ich was gesagt habe, haben alle angefangen zu lachen, so im Sinne von, oh, der will auch was sagen, der ist ja dumm, ne, weil ist ja so. Und das Krasse war einfach, ich habe dieses Gefühl meine gesamte Schullaufbahn beibehalten, obwohl es absolut sinnfrei war. Ja? Also es bedeutet, wenn man so früh mit solchen Situationen konfrontiert wird, die man aber selber mit sich nicht ausmachen kann, ja, weil es war wirklich im Umkehrschluss die reinste Form des Rassismus. Ja? Also Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihrer Ethnie oder Religion etc. ausschließen. Und das war für mich echt eine krasse Epoche in meinem Leben damals. Und ich sag mal, der Grundstein war dann eigentlich gelegt, dass ich gar kein Selbstwertgefühl hatte, also komplett gebrochen, unsicher, am liebsten alleine sein, am liebsten mit niemandem zu tun haben, keine neuen Menschen kennenlernen. Und das hat sich dann irgendwann wirklich gewendet. Also ich habe noch zwei Brüder, die sind älter als ich. Also das Spannende ist, die selbst sind in Finkenwerder aufgewachsen, also nochmal ganz anders, also dort waren die natürlich was ganz Besonderes.
Weil, ach, die haben gar nicht mit euch in der Wohnung
gewohnt. Genau, die haben nicht mit uns gewohnt, also sind eigentlich meine Halbbrüder, aber trotzdem Brüder, weil wir sind Brüder. Und das Krasse war, die haben solche Situationen, wie ich sie hatte, eigentlich kaum bis gar nicht erlebt. Also eher im Gegenteil, es war immer für die cool, die waren halt in ihrer, also Finkenwerder
ist
halt
eher krass, so ein bisschen... Krass, das ist einfach, also... Genau,
komplett
dieselbe.
Kontrast, genau. Krass. Also komplett Kontrast und das Krasse ist, also Finkenwerder war damals halt eher so ein bisschen, ich will nicht sagen dörflicher, aber nicht so Großstadtkern wie jetzt hier bei uns, sondern eher so ein bisschen, jeder kennt jeden, ne, der von dort kommt und dadurch hältst du halt auch zusammen. Ne? Und egal, wie du jetzt aussiehst, so die Leute akzeptieren dich und sagen, hey, das ist der Braune, der gehört zu uns hier, Bob, alles gut. Weißt du so, und das war natürlich krass, weil damals... wenige Leute überhaupt verstanden haben, was da abgegangen ist. So. Ja, weil es hieß immer...
Bei dir jetzt meinst
du? Bei mir speziell, ja. Genau. Also gerade so, jedes Kind hat Probleme nach der Einschulung beziehungsweise so ein bisschen sich anzupassen.
Da kämpfen wir einfach, ja alle mit.
Kämpft so. Jeder mit. Das ist ganz klar. Nur diese Ärgerlichkeiten und Rumstreitereien, die wurden dann als das abgetan. Aber es war halt viel mehr als das. Ne? Also das ja. Habe ich so erlebt. Und das Schlimme war auch, dass die Lehrer damals das halt auch irgendwie gar nicht einschätzen konnten. Und das Witzige war, in meiner Schule war ich halt mit Ausnahme von, ich glaube, zwei Leuten der einzige anders Aussehende, ja, und eben nicht blond und nicht offensichtlich deutsch so. Und das war dann natürlich ganz merkwürdig, ne? Und es gab dann natürlich einige Leute, die noch dazu kamen, die dann auch zum Teil Flüchtlinge waren. Aber auch das sind natürlich wieder völlig andere Leute, mit denen ich dann natürlich in eine Schublade gesteckt wurde. Und ganz komisch, also ich habe, um es kurz zu fassen, die Klasse nach einem halben Jahr verlassen und bin dann auf eine andere Schule gekommen, wo es dann einfacher war. Also da war es dann ein bisschen aufgeteilter, beziehungsweise das war jetzt nicht so Besonderes, wo auf der Schule gab es dann viele Leute mit anderen ethnischen Hintergründen. Nur als ich da dann nicht die gymnasiale Empfehlung bekommen habe und dann die 5. Klasse dort beginnen wollte, war ich auf einmal in einer Klasse, wo Deutsche, in Anführungsstrichen, also ich verwende diesen Begriff oder diese...
Ja, aber ich verstehe, was du meinst.
Also Deutsche, in Anführungsstrichen, waren dann auf einmal die Minderheit. Ja? Da hatte ich halt viele Jungs, die dann türkische Abstammung, arabische Abstammung etc. waren und... Die haben dann gesagt, hey, wir sind Ausländer, lass mal die Deutschen fertig machen. Und dann war ich halt genau in dem Film so, nee, das macht gar keinen Sinn, weil ich weiß genau, wie du dich fühlst, ist jemand, der fertig gemacht wird, da mach ich nicht mit. Sondern waren die halt so, ja, was ist los mit dir? Weißt du? Und das Krasse ist einfach, was ich daraus gelernt habe, also für mich selbst, also in dieser ganzen Zeit, ich sag mal, als Heranwachsender, du triffst Entscheidungen. Und du triffst Entscheidungen, die dein Leben beeinflussen. Gerade wenn du dann natürlich offensichtlich anders bist, ne? kriegst du noch sehr viel mehr Fragen gestellt, im Sinne von, ist deine Fahrkarte gültig, im Sinne von, du kommst nicht auf die Party rein, weil du bist Schwarzkopf oder was man alles hört. So. Das bedeutet, du hast sehr viel mehr Frustration in deinem Alltag drin. Und am Ende treibt es dich noch weiter davon weg, was du eigentlich sein oder werden könntest, weil du dir irgendwann selber einredest, hey, ich bin sowieso immer nur der und der. Ich bin das Opfer. Ich kann gar nicht mehr erreichen, weil guck mich an, wie viele von mir gibt es, die jetzt, keine Ahnung, Präsident sind oder Chefarzt oder was auch immer. Also du bildest dir das ja ein und dadurch...
Es passt dann ja auch alles genau, so, weil wenn du was negativ sehen willst, dann kannst du auch einfach alles negativ sehen. Obwohl es auch positive Gegenbeispiele
gibt. Absolut, absolut. Und das Ding ist, das Schlimmste ist ja, du züchtest in dir eigentlich deinen größten Feind hervor.
Absolut.
Weißt du? Und das habe ich halt jahrelang gemacht und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich glaube ich 14, 15, 16, ich weiß gar nicht mehr genau war, damals war halt Samy Deluxe, die deutsche Rap-Szene, auf einmal total am Start, hier speziell aus Hamburg. Und das Krasse war, es gab damals auf einmal eine riesige Bewegung so auf, hey, alle finden Sammy cool, alle finden Daniel cool, alle finden auf einmal Leute cool, die dann Rapper sind, so sinngemäß. Und dann auch verschiedene Hintergründe haben, also gerade familiär gesehen oder von der Herkunft. Und auf einmal wurde das auch so in gewisser Hinsicht cool, so jemand zu sein, der so aussieht, na, so blöd wie es klingt. Und das habe ich natürlich dann für mich auch als Trittbrett erkannt und dadurch, dass halt meine Brüder auch so ein bisschen Zugänge zu der Szene beziehungsweise zu den Jungs haben und auch selber darin auch verwickelt waren, war das für mich echt krass zu sehen im Sinne von, hey, na, also so Typen, die genauso aussehen wie ich, können es trotzdem schaffen, dass irgendwie tausende Menschen sagen, hey, du bist ein cooler Typ. Na, warum kann ich das von mir selbst nicht auch in meinem Mikrokosmos behaupten? Na, und das war für mich dann so einer der Dinge, wo ich gelernt habe, hey, cool, die Zeit des Einsteckens und Leidens ist jetzt vorbei. Ich mache mich nicht besser als andere, aber ich merke, dass Leute, du musst ja immer, wenn dir eine negative Situation passiert, wo jemand dich beleidigt oder demütigt oder was auch immer, kannst du entweder sagen, okay, ich bin selber dran schuld, weil ich so aussehe. Ich habe da was gemacht, okay, für mich selber intern. Dann mach das, weil er neidisch auf mich ist. Also so, es klingt total banal und blöd.
Aber es macht alles viel besser.
Macht für dich in dem Moment es besser, weil du dann natürlich aus dieser Negativsituation, wie eingangs erwähnt, was Positives ziehen kannst. Und dadurch merkst du, okay, warum passiert mir so oft sowas? Okay, es sind anscheinend viele Leute neidisch auf mich. Ne? Also klingt ein bisschen merkwürdig, aber hat mir damals immens geholfen, um natürlich in gewisser Hinsicht ein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Also ohne externe Hilfe, ohne... ich kaufe mir jetzt auf einmal keine Ahnung was, ne? Oder kaufe mir Freunde oder was auch immer.
Es kam von innen raus.
Es kam von innen raus.
Es war nichts, was irgendwie von außen draufgelegt wurde. So, das war, selbst wenn es vielleicht nicht gestimmt hat, was du dir da gesagt hast, war es trotzdem so, dass es von innen rauskam.
Es war meine Wahrheit und hat vor allem den inneren Feind, respektive Schweinehund, leiser und kleiner gemacht, was mich dann natürlich am Ende auch hat wachsen lassen. Ne? Also auf einmal habe ich gemerkt, Leute interessieren sich auf einmal für mich, wenn ich was erzähle oder wenn ich da bin. Ja, es ist nicht so, ich hatte davor immer das Gefühl, alle sind irgendwie mir feindlich gestimmt und warten nur darauf, bis sie den nächsten Spruch gegen mich droppen können. Ich habe dann daraus gemerkt, okay, vielleicht sind die Menschen auch einfach nur an mir interessiert, ja, weil ich jetzt vielleicht echt nicht so aussehe, als ob ich hier in diesen Raum gehöre. Ja. Warum das Ganze dann nicht einfach mal interessanter verpacken, im Sinne von denen einfach mal nur die Contents zu geben. Ja. Und das hat mich dann wirklich sehr schnell sehr viel weitergebracht, als es eigentlich funktioniert hatte. Und dadurch im Nachhinein betrachtet bin ich natürlich auch dankbar dafür, dass solche Situationen passiert sind. Ja, weil ich dann auf einmal auch schätzen gelernt habe, so zu sein, wie ich bin. Ja, weil davor war es immer nur eine Last, ein Manko, ein Handicap fast schon. Ja, und auf einmal habe ich gemerkt, hey, daraus kann man auch was machen. Also ich für mich. Ja, und
weißt du noch, wann dieser Punkt war? So, kannst du da irgendeine Zahl in den Raum werfen? Also wie lange hat das gedauert, bis du an so einen Punkt gekommen bist?
Also das war ziemlich genau, als ich 17 war. 17, 16, 17, 18. Wo man dann mit Ausweisen auf einmal hantieren konnte und auf einmal doch irgendwo reinkam abends. Und war dann natürlich auf so einem gewissen Höhenflug, ne, also in gewisser Hinsicht, ne, weil es ist ja mal von einem ins andere Extrem. Ne, und dann habe ich selber gemerkt, auf einmal... Ich wollte unbedingt mit 18 gleich ein Auto haben und bla bla bla. Hab dann geguckt, okay, wie kriege ich das hin? Hab dann lange rumhantiert und habe dann wirklich es geschafft. Ich glaube, mit 19 oder so habe ich mein erstes Auto dann gehabt. So ein BMW natürlich, tiefer gelegt natürlich, weil braucht man ja. Macht Sinn. Und dann folgten natürlich auch schon die nächsten Konflikte, weil man muss ja dazu sagen, ich war dann auf einmal breit- oder weittragende Klamotten, Hip-Hop-Fan. So, und dann natürlich mit tiefer gelegten BMW war ich natürlich für eine gewisse...
Du warst wieder so ein Prototyp irgendwie.
Es war
so
ein einfach bisschen, der, ne? Prototyp, respektive Stereotyp für jede Polizeikontrolle. Ja. So, was mich dann natürlich auch wieder so ein bisschen vor einem Thron gezogen hat. Und das Krasse war, ich wurde wirklich ungelogen, wenn an mir ein Streifenwagen vorbeigefahren ist, der hat sofort gedreht, sofort Kontrolle, sofort. Ich sah natürlich auch jung aus damals, also trotz meines Alters von 18, 19. Aber viele Beamten dachten dann offensichtlich, dass ich ja Drogen nehmen würde oder besoffen sei oder gar nicht fahrtüchtig oder technische Mängel am Auto oder. Das führte zu einer Masse an Kontrollen. Also ich wurde wirklich ungelogen jede Woche bestimmt 4, 5, 6 Mal kontrolliert. Also
ey, ich finde das so hart. Krass, weil du hast es eben schon kurz angeschnitten und da habe ich für mich überlegt, wie oft wurde ich in meinem Leben von der Polizei kontrolliert und ich kann das ungelogen an einer Hand abzählen.
Ja.
Du? Einfach nur, das ist so krass.
Ich hab mir das auch ziemlich genau von einem Polizisten erklären lassen damals. Also das Problem ist anders. Ich kann vielleicht eine Situation mal ausnahmsweise erzählen. Also es gab eine Situation, bei der ich in eine allgemeine Fahrzeugkontrolle verwickelt wurde, beziehungsweise jemand hat versucht, mich anzuhalten. Ist mir aber nur hinterhergefahren, also bestimmt 10 Minuten lang. Und ich weiß nicht, jeder kennt das Gefühl, wenn hinter dir die Polizei langsam herfährt. So,
selbst wenn man nichts genau falsch so, gemacht hat, ist es trotzdem das ekelhafteste Gefühl.
So, und Hauptsache nicht irgendwie Fenster auf oder sonst was. Hauptsache nicht auffallen so. Und ungelogen, 10 Minuten später wurde ich dann tatsächlich, haben die mich dann überholt mit Blaulicht und Sirene und alles Mögliche. Und wir sind original direkt am Jungfernstieg gewesen so und direkt vor einem Café, wo einfach so Highlife und Typen war. So. Und jeder Depp so dachte, oh geil, sie haben wieder einen Dealer gefasst zum BMW. Cool. Ja, und das Ding ist, dann kam halt so ein Beamter raus, der dann offensichtlich ein Problem mit mir hatte, mit seiner Kollegin, und der hatte dazu auch noch ein Dialekt aus den neuen deutschen Bundesländern, also halt nur im Sinne von, ja, hallo, so Thema allgemeine Fahrzeugkontrolle, hat mich auch gleich geduzt und war halt gleich so sinngemäß, sollen wir gleich Drogentest machen oder wollen wir gleich mal den Wagen untersuchen, weil ich sehe Felgen, ich sehe Auspuff, ich sehe Tiefer. War ich so, ja, also ungelogen, Tag zuvor, vor Geschichte, war ich mit Freunden zusammen in irgendeiner Diskothek auswärts und haben sie jetzt halt so Landstraßenkontrollen gemacht und wirklich alles kontrolliert, mit Urinprobe und was nicht alles. Ich nehme keine Drogen, habe niemals in meinem Leben geraucht, weil ich selber Asthmatiker bin, und war alles negativ. Ich meinte so, Drogentest können wir doch verzichten, weil wurde gerade gestern gemacht, können Sie bestimmt einsehen, ich weiß, wie das läuft. Ah ja, also jemand, der sich auskennt. So, also so, jetzt so gleich so Konfrontation und bla. Und naja, wie das dann am Ende so kam, hat er dann eine technische Kontrolle gemacht, hat wirklich sich unter den Wagen gelegt und mit Spiegel und Taschenlampe alles durchsucht und fand dann nach gefühlten 40, 45 Minuten, dass angeblich die Fahrwerksfedern eine andere Farbe haben als eingetragen, obwohl die gleichen Nummern drauf sind. So. Und da der Wagen zuvor beim TÜV war und alles eingetragen wurde, was mir wichtig war, weil ich wusste, ich werde immer angehalten und wenn irgendwas nicht stimmt, bin ich eh am Arsch so. Und naja, das Krasse war, du musst dir vorstellen, dann guckten ungelogen 100, 150 Leute zu und der Typ war dann so auf, ja, okay, hat mir die Plakette abgekratzt, meinte so, ja, der Wagen ist jetzt stillgelegt, machen jetzt erstmal eine Kontrolle, was noch alles drin ist, meinte ich so, ja, okay, hab nichts dazu gesagt, weil ich wusste so, okay, wenn er das sagt, dann stimmt das. Ich kann jetzt eh nichts machen, ich kann nur einen Widerspruch einlegen oder einen Anwalt einschalten oder. Weil ich wusste ja ganz klar, ich habe nichts gemacht. Aber er meinte so, ich hätte das irgendwie eigenhändig manipuliert und sei der Depp der Nation. Verlieh meinen Führerschein, kriegt 3 Punkte in Flensburg und war Probezeit. Ja, ja. Wagen wird abgeschleppt, kostet nochmal 600 Euro und danach muss der Wagen nochmal begutachtet werden und bla bla bla. Am Ende habe ich nur gesagt, ja, alles gut. Ne? Und der Wagen war halt auf meinen Vater angemeldet. Der hat halt den Vornamen Abdullahi. Ne? Und dann Abdullahi, ja, ist jetzt nicht so ein gängiger Name. Und er las das halt nur so vor. Abdullah war, was ist das denn für ein Scheiß? Ne? Das ist der Name meines Vaters. Und habe halt selber gemerkt, es wird gerade irgendwie unruhig so. Also, das traf mich einfach so. Und dann kam er halt und hat halt weitergemacht und meinte so, ja, von wegen, ob ich denn wissen würde, wo der denn geboren wurde, weil drüben im Busch gibt es ja kein Einwohnermeldeamt. So. Und das war der Punkt.
Mann, wie hart musst du was?
Ja, das Problem ist, A, die Anspannung von der gesamten Situation, B, natürlich das Gesamtthema, ne, völliger Blödsinn, also dir wird was angehängt oder es ist eine dumme Situation, an der du eh nichts ändern kannst, du fühlst dich schon scheiße. Ich hatte dann natürlich den dummen Fehler gemacht, dass ich dann auf ihn losgegangen bin. So.
Und, ja, aber ey, da will doch jeder dem anderen eine Kopfnuss geben.
Ja, also, eigentlich schon, aber macht man natürlich nicht. So. Und das Problem ist, ich habe das dann gemacht so und habe ihn dann irgendwie weggeschubst. Er ist natürlich dann theatralisch gefallen. Seine Kollegin hat dann natürlich alle weiteren Maßnahmen ergriffen, um mich zu stoppen. So. Und naja, dann wurde ich halt festgenommen und der Wagen war dann da. Es haben super viele Leute zugeguckt. Es war halt super unangenehm und peinlich zugleich. Ich habe gleich in dem Moment gemerkt, so scheiße, derbe dumm. So. Naja, de facto habe ich dann mich im Revier wiedergefunden und wollte dann wirklich, ich habe halt echt mich derbe geschämt so und dachte auch, dass es total hohl ist und total dämlich ist. So. Aber zeitgleich habe ich auch gemerkt, dass ich halt ultra provoziert wurde und immer weiter und Thema, ja, das wird jetzt ja noch teurer, ich weiß gar nicht, wovon du das bezahlen willst, was arbeitest du eigentlich in deinem Alter, konnte ich mir nicht so ein BMW leisten und so ein Lifestyle und bla, wo ich halt gemerkt habe, so, es geht halt immer weiter und der Typ hat halt einfach Bock, so seinen begründeten Verdacht zu finden, um mich einfach irgendwo in der Statistik wiederfinden zu können, so auf Zwang. Und das Krasse ist, ich habe dann den Dienstaufseher oder wie auch immer man das nennt, gesprochen und habe ihm halt meine Situation erklärt und ihm gesagt, so pass mal auf, ich wurde so dermaßen oft angehalten und original bei jeder Kontrolle muss ich irgendwie sagen, woher ich komme, so Ausweis vorlegen, bla bla bla, wie lange ich in diesem Land lebe, seit wann ich Führerschein habe. Also wirklich so Nebenfragen, wo du einfach merkst, so, was tut das jetzt zur Sache, so, ob ich jetzt aus Turkmenistan komme oder aus Hamburg oder sonst wer. Und da habe ich für mich halt einfach gemerkt, dass es sind teilweise Schikane, teilweise aber auch Unwissenheit. Und ich habe mich halt unsicher gefühlt. Und er hat mir dann erklärt, so, okay, hat gesehen, ich wurde irgendwie 43 Mal angehalten innerhalb von ein paar Wochen. So.
Alter.
Meinte, das ist okay, das ist echt krass. So, habe ihm dann wirklich die Situation, wie sie passiert ist, mit allen Details, mit allen Aussagen wiedergegeben. Und ich habe ihn gefragt, wie würden sie sich dann fühlen, was würden sie dann machen? Meinte, ja, genau das, was du gemacht hast. So. Das ist nicht richtig, das weiß ich. Also ich kann jetzt nichts dafür sagen, was der Kollege sagen wird, aber auf jeden Fall fährst du jetzt erstmal mit deinem Auto in die nächste Werkstatt. So. Und er hat mir dann erklärt, so, dass es tatsächlich polizeiintern natürlich eine gewisse Rastergruppe gibt, die häufiger angehalten wird, aufgrund von äußerlichem Erscheinungsbild, junge Männer, sportlich aussehend, so. Vielleicht ein bisschen mehr Teint, vielleicht auch nicht. Und natürlich sportliche Fahrzeuge der Marken BMW, Mercedes, Audi. So. War ich natürlich komplett drin, habe ich dann auch wahrgenommen und verstanden. Und er meinte halt, dass es grundsätzlich, sieht er mich nicht als Feind. Ich habe keine Vorstrafen, gar nichts, niemals irgendwas gemacht, Abiturient damals. Und ich habe halt einfach gemerkt, okay, die Vorgabe ist, gegen solche Leute vorzugehen, weil statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich oder Typ wie ich irgendein Mist dabei hat, gemacht hat oder was weiß ich was. Konnte ich für mich so verstehen. Am Ende gab es natürlich so einen kleinen Gerichtsstreit, bla. Ich habe Recht bekommen, mein Wagen wurde aus Versehen durch den TÜV-Prüfer falsch eingetragen. Dadurch waren diese ganzen Strafen und diese ganze Bullshit weg. Hat natürlich seine Zeit gedauert. Ich habe daraus gelernt, wie man mit der Polizei umgeht. Umkehrschluss ist dann nichts weiteres passiert. Aber es hat mir auch ganz klar aufgezeigt, so wie mit solchen Leuten umgegangen wird. Und man wird an seine Grenzen gebracht, um eben auszurasten, um eben in gewisser Hinsicht auf einmal Scheiße zu bauen, auf Deutsch gesagt. Und das Blöde dabei ist, dass man sich dazu relativ schnell hinverleitet fühlt, ne? Und das war was ich für mich einfach gelernt habe, dass es da auf gar keinen Fall Sinn macht, auszurasten, sondern eher besonnen zu bleiben und bei seinen Rechten zu bleiben, die man kennen muss und sollte. Und noch heute ist es so, und ich habe da immer so ein mulmiges Gefühl, und ich wurde in meinem Leben tatsächlich 6-mal verhaftet, so,
so wie ich hier jetzt sitze.
So, und ich wurde jedes Mal wieder freigelassen und jedes Mal war es ein Missverständnis. Aber da fragst du dich aber trotzdem, wenn du in solche Situationen häufiger reingerätst, nagt das natürlich schon so ein bisschen am Selbstwertgefühl.
Macht einen das nicht auch absolut zornig? Also das
zornig, absolut, ja. Das Problem ist einfach, du weißt ganz genau, wenn du dann angehalten wirst oder wenn du dann irgendwie mit der Polizei damals, ne, also speziell so 18, 19, 20, dann hast du jetzt schon so einen gewissen, so eine, ich will nicht sagen so einen gewissen Hass, aber so eine gewisse Wut für die Zeitverschwendung, die dann schon beginnt. Ja, ja. Und am Ende kommt es immer darauf an, wie gehst du mit Menschen um? Ne, also wie gehst du mit Beamten um, mit Respekt oder nicht? Oder ne, bist du einfach nur irgend so ein Typ, der alle beleidigt und auf alle losgeht? So hat man in den jüngsten Medien jetzt auch gerade verfolgen können von dem berühmteren Rapper.
Ja, Mann. So,
es hat nicht alles seine Richtigkeit von beiden Seiten. Aber ich finde, am Ende muss man mit jeder Situation wirklich lernen und daraus nicht den allgemeinen Maßstab bilden. Weil das ist das, was ganz, ganz viele Leute machen, egal auf welcher Seite jetzt, ob man jetzt, keine Ahnung, Polizist ist, ob man jetzt rechtsextremistisch wird oder was auch immer. Viele Leute neigen dazu, aus einigen wenigen Vorfällen Vorurteile bilden zu können, im Sinne von, der macht immer das und das, deswegen ist der immer so und so, ne? Oder deswegen passiert immer das und das. Und das Schlimme ist, ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich wirklich so ein bisschen von Grund auf negativ gestimmt war auf bestimmte Situationen oder Polizisten oder was auch immer, dann im Nachhinein aber gemerkt habe, dass das völliger Bullshit ist, also gerade auch im Leben, ne? Also ich war auch gerade dann im späteren Verlauf viel in Ostdeutschland unterwegs, also speziell für einen Fußballverein, also auch da habe ich natürlich extremst viel Rassismus erlebt, so beim Drittligisten damals, wo es dann hieß irgendwie, ne, Leute spucken mich an und werfen Flaschen nach mir und so, eine Mann, wo ich dann selber so gemerkt habe, so, warum? Weißt du, so meine reine Anwesenheit provoziert einige Menschen so stark, dass sie eine Flasche werfen, ohne mit mir jemals ein Wort geredet zu haben. Oder ich lief in Dessau-Roßlau, war das damals, am Marktplatz hatten wir so ein Event, lief da lang und eine Jungsgruppe von vier Typen meinte mich von hinten irgendwie an den Hinterkopf rotzen zu müssen. So, weißt du? Und ohne, dass wir überhaupt irgendein Wort gewechselt haben. Und da, als ich mich umgedreht habe, die gleich irgendwie meinten so, raus hier, verpiss dich. Also wo ich gleich schon gemerkt habe, es lohnt sich nicht mal, da überhaupt irgendwas zu sagen, weil der Ausgang ist relativ klar.
Was willst du denn da auch sagen,
so,
wenn
so, weißt du, so Sachen habe ich natürlich erlebt und habe natürlich auch in mir und viele Freunde meinten, ey, du darfst auf gar keinen Fall hinfahren, das ist viel zu krass und bla und bli und blub. Und das Krasse ist einfach, ich habe gelernt, dass die Leute vor Ort, klar, ich will nicht für alle sprechen, aber die Situation, die ich erlebt habe, wo mir solche negativen Sachen passiert sind, die Leute sind natürlich geprägt von einigen negativen Beispielen, die vielleicht Leute, die ähnlich wie ich aussehen, gemacht haben oder tun werden, man weiß es nicht. Und dann hast du keine positiven Gegenbeispiele, die vor Ort das alltägliche Leben bestimmen.
Das stimmt ja auch wieder, klar.
Ich habe für mich gelernt, so das Positivste, was du eigentlich tun kannst, dass du in genau so eine Region gehst, genau zu solchen Leuten gehst und denen zeigst, es gibt auch noch andere Typen, die so aussehen wie ich, die dann vielleicht eher was auf dem Kasten haben oder Kompetenzen aufweisen. Es gibt nicht nur diese, ich bin illegal hier und verkaufe Drogen, damit ich meinen dicken Mercedes hier durch die Ecke fahren kann, weil das kommt ganz anders an und macht am Ende auch dieses Bild, was viele haben, kaputt. Also so ein bisschen mein Ansatz, den ich da mitgenommen habe. Das fand ich für mich persönlich und auch für meine Entwicklung extrem spannend, weil ich dadurch natürlich auch wieder gewisserweise gemerkt habe, krass, also jetzt habe ich mal ganz kurz 10, 15 Leuten, die davor der Meinung waren, Typen wie du sind scheiße, denen mal gezeigt, aber es gibt auch Bano, der ist ganz okay.
Der ist ganz okay.
Was viel bedeutet, ja, also wenn du offensichtlich eigentlich andere Kampagnen unterstützt.
Aber hast du denn das Gefühl, dass du, ich meine, man kann es ja vielleicht als augenscheinlich erstmal Negativerfahrungen abstellen, ja, die du gemacht hast damals, irgendwie Situationen, die man einfach, wenn man von außen drauf guckt, als scheiße deklariert, wenn man in der Situation drinsteckt. Würdest du sagen, dass, weil du damals da durchgegangen bist, du jetzt das für dich nutzen kannst? Also diese ganzen Erfahrungen, diese Sachen, die dir das jetzt rückblickend mitgegeben hat, dass du das nutzen kannst?
Absolut. Also ich muss sagen, dank dieser Situation, so merkwürdig es klingt, habe ich zum einen gelernt, damit umzugehen. Also es passiert keine Ohnmacht mehr als solches, in der ich handlungsunfähig bin. Es passiert in mir eigentlich der Prozess, dass ich genau weiß, was eigentlich gerade passiert. Ich kategorisiere Menschen, die mir Übles antun oder üble Sachen sagen, und suche erst einmal in ihnen den Fehler? Im Regelfall ist es Unwissenheit oder auch Neid, Missgunst will ich es nicht nennen. Das war so meine erste Etappe. Ich bin weit davon entfernt. Ich versuche eher den Leuten trotzdem aufzuzeigen, hey, ich verstehe, dass du so reagierst an Betracht der Entwicklung in unserer Gesellschaft, wo sehr viele Flüchtlinge oder was auch immer kommen. Ich kann das verstehen, aber du sprichst gerade mit dem falschen Menschen. Und vor allem...
Jetzt kriegen wir gerade
Besuch. Kleine Unterbrechung vom Sinn. Na, oh. Alles klar. Okay, alles klar. Das Badeprogramm wurde gerade unterbrochen. Willst du auch was sagen?
Brauchst du? Ich hab Durst.
Ja, super. Da vorne gibt's was zu trinken. Hab dich lieb, Schatz. Sorry, jetzt
ist ich gar nicht. Ich habe auch komplett den Faden verloren. Ich weiß auch nicht mehr, wo wir waren.
Nee, also eigentlich nur, Moment, das... die Situation, also die geben dir im Endeffekt, dass du wirklich ganz, ganz klar da bist und vor allem eine gewisse Form der Resilienz. Also, dass ich das nicht umhauen kann und vor allem, dass es dich weiterbringt. Und mein Ziel, was ich mittlerweile erkannt habe oder mein Engagement in der Hinsicht, ich würde viel lieber wollen, dass viele Menschen, die es ähnlich wie mir ergeht, es geht jetzt gar nicht mal um Identität oder so, du kannst dich auch fremd fühlen, obwohl du in meiner Postleitzahl hier geboren bist und genauso aussiehst, oder wie auch immer. Fremd sein oder anders sein beginnt eigentlich von Kind auf an. Das beginnt im Herzen. Das kann sein, dass du vielleicht eine andere sexuelle Orientierung hast oder dass du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst. Dieses Anderssein ist ein Thema, was heutzutage krasser ist denn je, weil dieses Anderssein sehen viele als Schwäche an. Ich sehe es mittlerweile als Stärke an und als Kompetenz. Na? Ist alles okay? Weil wir reden
gerade. Aber später ins Bett fährt.
Mach ich.
So. Aber du musst Bescheid sagen.
Ja, mach ich. Machst du die Tür zu? genau, also bedeutet, dass man dieses Anderssein lieber als Stärke benutzt und vor allem für sich als individuelles Thema sieht, ja. Also das bedeutet, anders sein kann vielen Menschen helfen, die sich anders fühlen, ja. Also es kann denen auf einmal eine Bedeutung geben. Und das ist das, was ich für mich mittlerweile erkannt habe. Ich habe mich viel mit Leuten unterschiedlichster Herkunften etc. unterhalten und viele waren so, ey krass, wie machst du das, dass du auf einmal so mit dem Geschäftsführer auf einmal voll auf Wellenlänge bist, mit dem auf gleichem Niveau reden kannst, zeitgleich aber auch mit Kollege, dies, das, Bumbatz reden kannst, also, ne, also auf gleichem Niveau. Ne? Also ich habe für mich einfach gelernt, du musst jedem Menschen mit Respekt entgegnen, egal wie hoch oder tief er deiner Auffassung nach steht. Und das ist was auf jeden Fall für mein Leben, also wo mich diese Situation hingebracht haben am Ende. Ne? Und auch das, was ich allgemein erlebt habe in meinem Leben. Und das Witzige ist, je mehr man rumreist, je mehr man rumkommt, desto mehr erkennt man eigentlich seinen wahren Wert. Also den Wert, den man gegenüber der Gesellschaft beziehungsweise gegenüber seiner Mitmenschen eigentlich hat. Und klar, gerne, wenn jemand sagt, hey, du, na, Trottel, weil du kommst da und daher, dann frage ich ihn gerne, wie kommst du darauf, dass ich so dumm oder nicht fähig oder was auch immer bin? Ja, also ich hinterfrage Menschen, die Dinge fragen oder aussagen. Ja, oder auch, wenn ein Kontrolleur der Auffassung ist, er müsste mir auf Englisch sagen, dass ich ihm meine Kreditkarte zu meiner deutschen Bahnfahrkarte zeigen muss. Ich ihm sage, hey, alles gut, wir können Deutsch sprechen. Ja, bei ihm weiß man das ja immer nicht. Ich meine, das ist ja okay, ja, kennen wir uns? Nee, ist ja, aber es kann durchaus sein, dass ich Deutsch spreche, oder? Ja, merke ich jetzt auch, tut mir leid. Das sind so, die Leute meinen das im Normalfall gar nicht böse, aber als so jemand, der viele Situationen negativ oder negativ auslebbar erlebt hat, neigst du ganz schnell dazu, relativ schnell das Ganze als negativ und Angriff gegenüber deiner Person anzusehen. Und dadurch bist du natürlich viel empfänglicher dafür, dass es sich zu einer negativen Situation entwickelt. Und dadurch, dass ich wirklich viel erlebt habe, kann ich mittlerweile innerhalb von Sekunden relativ schnell die genaue Absicht der Person, die jetzt irgendwas macht oder auch nicht tut, verändern. Ja? Und auch zum Positiven. Und der Person, die das jetzt gerade, die da in das Fettnäpfchen getreten ist, sogar da behilflich sein, dass es künftig eben nicht mehr passiert, weil viele Menschen sind sich tatsächlich nicht darüber im Klaren, dass es jetzt gerade nicht so cool war. Ja? Und das ist halt das, was ich mir wünschen würde, dass das viel mehr Menschen tun würden und vor allem auch gerade junge Männer mit sehr viel Temperament beziehungsweise Unmut und Wut. Ja, weil am Ende, ich sehe das eigentlich ganz simpel, jeder Mensch trägt in seinem Hinterkopf eigentlich so ein riesiges Regal, wo du wirklich jede Situation, die negativ und auch positiv ist, rein archivierst. Und jede dieser einzelnen, ich sag mal, Archivierungskanälen sorgt dafür, wie du dich am Ende bei der nächsten Situation entscheiden wirst, beziehungsweise die prägt dich. Das bedeutet, die Last zeigt automatisch, geh lieber nicht da hin, weil dann passiert das und das. Mach lieber nicht dies, weil dann das und das. Also du weißt schon angeblich, bevor es passiert ist, was passieren wird, bleibst dadurch eigentlich immer auf deinem Level, bleibst in deiner Komfortzone, ziehst dadurch natürlich auch immer wieder den gleichen Mist an, ne? Egal auf welcher Ebene. Und das Spannende ist, in dem Moment, wo man sich darüber klar wird und Situationen für sich selbst auflöst und vor allem auch in der Situation nicht aggressiv wird und dann sagt, hey, jetzt zeige ich dir mal, wer ich bin, ich raste aus, sondern wirklich den Leuten aufzeigt, hey, wie meinst du das jetzt genau? Willst du mich angreifen? Meinst du das so und so? Ja, nein, meinte ich gar nicht. Ich wollte doch nur das und das wissen. Und das nimmt so viel von dieser ganzen Situation raus, die es dann werden kann. Weil oftmals ist es die Unwissenheit und auch diese Fehlkommunikation zwischen den Menschen, die dafür sorgt, dass Mist passiert, den man mit nach Hause nimmt. Ja? Und das ist wirklich so meine Erfahrung aus den letzten 15, 20 Jahren, muss ich fast sagen, die mich tatsächlich als das, was ich jetzt bin, sozusagen gemacht hat. Und im Nachhinein betrachtet bin ich kurioserweise sogar dankbar dafür, dass mir das passiert ist. Natürlich nicht für alles, aber doch für einiges, weil ich ganz genau weiß, wo ich stehe, was ich für Spuren hinterlassen will und vor allem auch, wo meine eigenen Grenzen sind und vor allem auch, was ich überhaupt der Menschheit oder meinem Umkreis, meinem Umfeld weitergeben möchte und auch vor allem, vor ich warnen möchte. Ja, weil so oft, jeder hat irgendwo im Leben die ähnlichen Konflikte oder Herausforderungen, denen er sich stellen muss. Jeder geht anders damit um. Am Ende gibt es niemanden, der sagt, hey, ne, nimm die Brücke, dann kann nichts passieren. Ja? Aber es ist schon spannend, wenn du weißt, okay, diese Brücke, Thema Rassismus, Thema du bist anders, kannst du für dich anders auslegen. Weißt du? Das ist so das, was ich für mich wirklich verstanden habe und auch lebe mittlerweile. Also glücklicherweise.
Um dieses ganze Ding jetzt so eine Schleife drum zu wickeln, ja. Da war jetzt super viel Input, super viele Erfahrungen auch einfach. So was super spannend war, einfach mal zu hören, weil das eine ganz andere Welt. So, wir leben auf demselben Kontinent, wir leben im selben Land so und absolut. Du hast das alles ganz, ganz anders wahrgenommen, als ich es getan habe. Ich glaube, das Ding ist aber, dass sich super viele Leute in deinen Geschichten gerade wiedergefunden haben. Und vielleicht gibt es da auch Leute, die noch in Punkten feststecken, wo die Frustration vielleicht viel größer ist als der Wert, den man daraus jetzt ziehen könnte. Oder auch einfach diese Verlorenheit, dieses, warum bin ich anders und nicht mein Gegenüber.
Genau.
Was kannst du diesen Menschen hier nochmal so kurz und kompakt mit auf den Weg geben? Weil du bist mittlerweile jemand, der es daraus geschafft hat, würde ich mal so sagen, aus dieser Opferrolle, aus dieser ich wurde dafür bestraft oder irgendjemand wollte mir was Böses damit, dass ich jetzt so aussehe, wie ich aussehe. Kannst du da irgendwie nochmal so kurz und kompakt das vielleicht einfach ein bisschen zusammenfassen?
Ja, also das Erste ist auf jeden Fall, dass man seinen eigenen Wert sich selbst gegenüber erkennen muss. Also Thema, was für Stärken hast du oder was kannst du besonders gut? Wenn du es nicht weißt, fragst du auf jeden Fall Freunde, was finden sie besonders an dir? Ja, also oder Familie oder ähnlich.
Das ist aber auch zum Beispiel was man super selten macht.
Aufpassen vor allem, ne, weil auch da gibt es natürlich unterschiedliche Aussagen, die man nicht immer so für Bares nehmen kann. Deswegen ist da die Quantität eher wichtiger, weil wenn du immer wieder hörst, hey, du kannst dich gut mit Leuten unterhalten oder bringst mich immer zum Lachen, dann weißt du, hey, cool, ich habe was an mir, was Leute zu schätzen wissen. Ja, also kann ich das ausarbeiten. Das nächste ist, dass man Selbstliebe erfahren muss, dass man so wie man ist, so bleibt man, egal ob du jetzt Bodybuilder wirst oder sagst, ich mager mich herab, weil dann gefalle ich irgendwem. In meinen Augen ist es ganz wichtig, mit dem, wie man jetzt ist, zufrieden zu sein und das auch zu akzeptieren. Ja?
Das ist das Wichtige.
Und das Dritte wäre, also seinen inneren Schweinehund bzw. eigenen Feind rauszufinden, anzuerkennen und dem quasi kein Futter mehr zu bieten. Weil das ist eigentlich das Schlimmste, egal worum es geht, was man als Mensch tun kann, dass man sich selber immer weiter runterzieht, egal wie gut du bist, du ziehst dich selbst runter. Ja, es war eine 1+, aber ich hätte ja noch keine Ahnung. Also kennt jeder wahrscheinlich, aber das ist was, wo ich relativ schnell gelernt habe, mit diesen drei Säulen kann man sich auf jeden Fall weiterentwickeln und auf jeden Fall bleibt man nicht in dieser Opferrolle. Und das nächste ist, dass ich mir immer versuche, Gleichgesinnte zu suchen, weil die genau den gleichen Kram wie du fühlen, erlebt haben und im Endeffekt dann auch mit dir gemeinsam über ein Thema reden können beziehungsweise sich austauschen können und dann auch erfahren können, hey, wie hat der das geschafft? Wieso ist der nicht mehr da, wo ich jetzt gerade bin? Welchen Weg ist der gegangen? Ja, und natürlich gibt es auch Negativbeispiele. Ne? Aber im Endeffekt hilft dir das weiter, dich auszutauschen und dich dann im Endeffekt auch ganz anders wahrzunehmen. Ja? Also das wären so in meinen Augen die Punkte, die kurz gefasst helfen sollten. Ja, und ich werde auch nochmal gucken, also ich für mich selbst will auch nochmal was in die Richtung machen, eher ein bisschen Thema Social Responsibility, also eher mit Leuten arbeiten, nochmal diese Sachen, die ich erlebt habe, wirklich mal aufarbeiten und auch so.
Findest du denn, dass du gerade dadurch, dass du es erlebt hast, du da so eine gewisse Verantwortung auch hast? Ja. Also hast du das Gefühl, dass du sagst, gerade weil ich da durchgegangen bin, muss ich auch irgendwie so ein bisschen zeigen, so war das.
Genau, absolut. Sehe ich absolut, weil das Problem, man neigt dazu, dumme Entscheidungen zu fällen und für sein Leben, ich sag mal, sich viel zu verbauen. Wenn man eben nicht weiß, wie man mit solchen Situationen umzugehen hat. Entweder lindern die Situationen dein Talent oder deine Karriere oder deine Ausstrahlung oder nehmen dir das weg, was du eigentlich sein könntest. Aber die wenigsten Leute, die nicht sowas erlebt haben, können überhaupt nachempfinden, was da gerade passiert ist. Ne? Also das bedeutet, wenn jemand sagt, ach komm, mach dir nichts draus, jeder hat mal irgendeinen Mist erlebt, so, das ist noch lange nicht so viel wert, wie du weißt ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn du am Boden bist und jemand dann noch den Schuh draufsetzt und vielleicht noch hinterher spuckt. Ich kenne dieses Gefühl und das entwickelt natürlich auch Empathie gegenüber Leuten, denen Ähnliches passiert. Egal, wie gesagt, welcher Herkunft oder welches Aussehens. Ich kann mich mit solchen Leuten auf einmal auf einer ganz anderen Ebene sofort erkennen und unterhalten und austauschen. Man sagt im Englischen ja immer so, real recognize real. Ja, ja. Also echt erkennt echt. Und das ist auch wirklich wahr. Und in meinen Augen sehe ich das deshalb umso mehr als Pflicht an und liebe es wirklich, wenn ich mich da mit Leuten austausche und auch Leuten was mitgeben kann.
Das hat man auf jeden Fall gemerkt gerade.
Vielleicht etwas lang gefasst. Oder?
Es war echt, also ich habe wenig geredet heute, so, aber ich fand, das war okay so. Also Das hat gepasst heute. Nee, wirklich, ey Diggi.
Auf jeden Fall.
Fresher Stuff, Mann. Fettes Danke dafür.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem auch fürs Vorbeikommen nach Hamburg. Das ist eine große Ehre.
Ja. Sehr gerne. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt Feierabend.
Würde ich auch sagen. Tschüss.
Alright. Peace,
peace. Ciao. Peace.
Cool, dass du dran geblieben bist. Auch irgendwie was ganz Neues für mich, diese Folge, weil ich da gar nicht so krass drüber nachgedacht habe. Natürlich ist Rassismus ein Thema. Natürlich die dunkle Hautfarbe, das sind so präsente Sachen, aber das einfach mal dann von jemandem zu hören, der das wirklich erlebt hat, das war für mich nochmal eine ganz neue Position, weil ich diese, ich würde sagen, Konversation noch nie wirklich gesucht habe, noch nie wirklich mal gefragt habe, so wie ist es eigentlich? Natürlich können da 1000 Nachrichtenberichte, Zeitungsartikel oder was auch immer drüber geschrieben werden, aber einfach mal jemanden, dir direkt gegenüber sitzen zu haben, der dir erzählt, wie es wirklich war, das ist nochmal was ganz anderes. Und auch wenn es vielleicht heute bei dir nicht persönlich war, hast du trotzdem gerade so einen kleinen Einblick in eine Vergangenheit, in ein Leben eines anderen Menschen bekommen. Und falls da irgendwas hängen geblieben ist, falls da irgendwas ist, was, keine Ahnung, dich gerade beschäftigt, dann ist das gut so, weil genau dafür ist diese Folge da. Sind alle Folgen hier irgendwie so da? Falls du irgendwie Bock hast, mir was mitzuteilen, Bano was mitzuteilen, dann schreib einfach mal eine Nachricht. Du findest es alles in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir einfach viel Spaß beim Nachdenken. Falls da gerade irgendwas ist, mach's einfach mal. Lass das Handy vielleicht mal 5 Minuten neben dir liegen und stöber einfach mal so ein bisschen in deinen Gedanken. Danke fürs Zuhören, danke für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns hier in 7 Tagen nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich dir einfach eine coole Woche. Bleib ehrlich, dein Fabio. Peace.